Ja, wer kann sich nicht mindestens an ein besonderes Konzert erinnern? Schweißgebadet, mit Feuerzeug in der Hand oder ganz klassisch im schicken Konzertsaal. Musik bringt uns zum Weinen, pusht, macht einfach glücklich und zwar uns alle gleich. Doch wenn Musik so zum Menschsein dazugehört, muss es doch verwundern, dass sie vor allem von den Männern gestaltet wird. Ein Beispiel: Nur 16% von den kantongeförderten Musikbetrieben in der Schweiz werden von Frauen geleitet. Ich will heute darüber sprechen, wie wir als musikliebende Wesen da noch mehr Vielfalt in die Musik holen können. Ja, wer könnte für diese Folge besser geeignet sein als meine Gästin Ilona Schmiel? Sie ist die erste Frau an der Spitze der Tonhalle Zürich, einem der wichtigsten Konzerthäuser Europas. Als Intendantin prägt sie seit über 10 Jahren das Haus und sein Orchester. Willkommen zu Rock und Randale. Mein Name ist Katharina Rilling und heute geht's um neue Töne, nämlich in der Musik. Herzlich willkommen, Ilona Schmiel. Ich freue mich extrem, dass wir hier zusammensitzen, wirklich face to face und nicht nur miteinander telefonieren, weil das Live-Erlebnis ist doch nochmal anders. Und das wissen Sie wahrscheinlich am allerbesten, dass es viel schöner ist, wenn man etwas live erlebt.
Ich komme ja aus der Live-Branche sozusagen und insofern freue ich mich auch heute auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht das nächste Mal dann live bei Ihnen in der Tonhalle. Ja, wobei ich auch gesehen habe, dass Sie sehr stark am Telefon sein können, habe ich nachgelesen. Also Ihre Karriere, die bekam ja richtig Auftrieb durch einen Anruf. Das war vor 27 Jahren, schon eine Weile her. Und sie meldet sich damals auf ein Inserat. Gesucht wurde ein junger Manager. Was ist dann passiert? Erzählen Sie mal.
Ja, die Geschichte ist tatsächlich eine ganz ausschlaggebende gewesen in meinem Leben. Ich habe von einem guten Freund eine Stellenanzeige aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu meinem damaligen Ort in Verona, wo ich gerade für die Arena di Verona gearbeitet habe, zugefaxt bekommen.
Mhm, aber noch Fax,
genau. E-Mail gab es noch gar nicht. Und in dieser Stellenausschreibung wurde für das Konzerthaus die Bremer Glocke eben ein junger Manager, männliche Form, gesucht. Jung immerhin und der Rest,
das dem, passte.
Das passte. Und ich habe dann beschlossen, weil es ein Headhunter war, das war ganz klar eine Headhunting-Firma, und ich habe beschlossen, ich rufe dort an, ob überhaupt an eine Frau gedacht ist und wie jung darf sie denn sein? Mhm. Und ja, bis ich zu diesem Anruf nicht nur kam, sondern zur richtigen Person durchdrang, das dauerte auch ein bisschen, aber ich habe dann diesen Headhunter gesprochen, habe meine Fragen gestellt und er hat ganz klar gesagt, auf Sie haben wir nicht gewartet. Und als Schön. Ich sagte, ja, ich bin aber 30 und jetzt doch im besten Alter, dann sagt er, naja, das ist sehr jung, aber durchaus interessant, dass Sie sich melden. Und wir haben uns dann getroffen und dann bin ich in das ganze Verfahren eingestiegen und habe am Schluss die Stelle bekommen.
Das heißt, Sie sind wirklich dran geblieben. Das wäre vielleicht so der Tipp, den man anderen auch geben könnte. Nicht aufgeben, nicht abwimmeln lassen. Oder es brauchten ja auch eine Zeit, bis Sie zur richtigen Person durchkamen und haben sich dann da durchgeboxt.
Also ich habe das sportiv gesehen, weil für mich eigentlich eher im Raum stand, wenn ich jetzt Unterlagen damals per Post abschicke, mir viel Mühe mache, auf diese Stelle mich zu bewerben und natürlich darauf einzugehen und im besten Sinne mich zu präsentieren, dann frage ich doch lieber vorher, ob es überhaupt eine Chance gibt. Mhm. Und das war mein Antrieb. Und das ist eigentlich mein allererster Rat, auch bei Stellen sonst, wenn sie ausgeschrieben sind, dass immer wieder ja darauf hingewiesen wird, nehmen Sie Kontakt auf bei Fragen, stellen Sie Ihre Fragen, und ich würde dringend raten, dies zu tun, wenn man zweifelt, ob man in so ein Verfahren einsteigen soll.
Jetzt vor 27 Jahren sah die Welt noch ein bisschen anders aus als heute. Heute sind ja viele Stellen Ausschriebe auch schon geschlechterneutral geschrieben. Es geht ja fast heute gar nicht mehr anders, aber damals hatten Sie denn Angst? Waren Sie unsicher, dass Sie das schaffen können, oder waren Sie schon total selbstsicher?
Also ich hatte überhaupt keine Angst, ich war selbstsicher und frech. Und ich dachte mir, das möchte ich doch einfach jetzt auch wirklich wissen und herausfordern, ob das jetzt so gemeint ist, dass da ausschließlich junge Männer sich bewerben können. Und die Antwort hat mir ja letztendlich recht gegeben. Man war auf der Suche und hatte aber überhaupt nicht im Blick, wer könnte das ansonsten tatsächlich auch sein. Und es gab ja auch in der Branche damals, leider auch heute muss man sagen, sehr wenige, die den Kopf aus der Decke dann rausgestreckt haben. Und vor dem Hintergrund war das eigentlich erstmal ja auch eine normale Antwort. Also die habe ich weder persönlich genommen, umgekehrt, mich hat's angesprochen.
Ja, perfekt. Eben, es hat geklappt. Sie waren dann dort und tatsächlich die jüngste Intendantin Deutschlands damals mit den 30 Jahren. Dann ging es auch weiter steil bergauf. Heute leiten Sie die Tonhalle in Zürich. Eben, wir sind jetzt weiter als damals. Es verändert sich, es verbessert sich. Dennoch sprechen wir heute wieder über Ihr Geschlecht, über Sie als Frau an der Spitze der Tonhalle. Stört Sie das auch manchmal oder nervt Sie das, dass Sie da immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden?
Ich sage das mal so. Vor 5 Jahren hat mich das total genervt. Jetzt haben sich die ganzen Gegebenheiten weltweit nicht unbedingt aktuell zum Besseren entwickelt. Und jetzt ist es eher so, dass ich mir vorgenommen habe, den Kampf für eine Gleichberechtigung, für Equal Payment und so weiter verstärkter zu führen. Aber ich würde sagen, vor 5 Jahren, als alles immer wieder wiederholt wurde, dann ist man irgendwann auch mal genervt. Wenn man immer die Erste ist, bekommt man auch immer dieselben Fragen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie haben das Gefühl, dass vielen Frauen ein bisschen der Mut fehlt, einfach ins kalte Wasser zu springen. Jetzt ist das natürlich auch immer einfach zu sagen. Nicht jeder ist so mutig geboren worden, ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Charaktersache. Auf der anderen Seite kommt das auch auf den Lebensweg an, auf die Unterstützer.
Absolut. Ich glaube, das ist etwas, was man von klein auf mitbekommt, wie man, es gibt einerseits charakterliche Züge, die hat Mann oder Frau.
Genau.
Und die kann man auch nicht gleich ändern, aber die Erziehung, das Umfeld, in dem man aufwächst, ist extrem wichtig.
Vielleicht können wir da mal durch Ihr Leben im Schnelldurchlauf durchgehen und mal gucken in den Stationen, was Sie so nach vorne gepusht hat. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was ableiten als Eltern dann später, was man Kindern mitgeben kann oder in der Schule, was wichtig ist oder später dann. Fangen wir doch ganz vorne mal bei der Kindheit an, also das Urvertrauen in sich selber, das Selbstvertrauen. Haben Sie das von Ihren Eltern schon mitbekommen?
Ja, also ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo ich als Kind meine Vorstellungen, meine Wünsche artikulieren konnte, sehr genau wusste, was geht nicht, was können meine Eltern ermöglichen, finanziell, ideell. Und wenn ich etwas machen wollte und es gab grünes Licht, dann wurde ich auch sehr, sehr stark gefördert und bestärkt und im positiven Sinne gefördert und gefordert. Und das ist vielleicht das zweite Wort. Gefordert ist extrem wichtig. Mit 4,5 habe ich begonnen, eine musikalische Grundausbildung zu machen an der Musikschule. Und dann ging das mit Blockflöte und so weiter los. Ich kann mich nur an eine Sequenz sehr erinnern, dass alle möglichen Lehrer, viele Männer und aber auch Frauen sich schon vorgestellt hatten, als es darum ging, jemanden auszuwählen. Und dann rauschte eine junge, ganz fantastisch energiereiche Frau in diese Musikschule hinein. Als letzte verspätet entschuldigte sich und die Kinder sollten eben die Hände heben, zu wem sie jetzt wollen. Und meine Hand schnellte sofort nach oben, weil ich fand die irgendwie klasse. Da kam Energie rüber und da wollte ich hin. Das hat dann auch geklappt. Und so würde ich sagen, es gibt Bauchentscheidungen, die man im Nachhinein, kann man die aneinanderreihen und nachvollziehen. Es gab bei mir tatsächlich sehr früh anscheinend, das haben auch meine Eltern bestätigt, einen unbändigen Willen, Dinge durchsetzen zu wollen. Und ich musste eher in eine, sozusagen in Leitplanken immer wieder mal eingebettet werden, weil ich einfach sehr, sehr viel parallel wollte und sehr viel Energie auch hatte, die ich in der Musik sehr speziell dann auch ausleben konnte. Und das hat mir viel gegeben. Also da bin ich in einer sehr, sehr behüteten, einerseits aber fordernden Situation aufgewachsen, wo finanziell nicht alles ging, wo auch manchmal es finanziell eng war und ich sehr darauf trainiert wurde und aufgefordert wurde, auch abzugeben. Und sehr früh das, was ich an Positivem erlebt habe, Verantwortung zu übernehmen, dass andere das auch machen können.
Also Learning ist, Sie hatten ein Vorbild, das war diese Musiklehrerin und Ihre Eltern. Dann geht's weiter in die Jugend. Wie ging's weiter? Die Schulzeit?
Ja, ich hatte einen fantastischen Direktor an einer Mädchenschule, wo eigentlich immer Direktorinnen waren. Und dann kam der erste Direktor, eine Mädchenschule bis zur 10. Klasse und dann wurde ab 11. gemischt.
Und dann kam der Schock oder war
nein,
das okay?
Kein Schock, überhaupt nicht. Nein, ich fand das wunderbar, weil wir in den sprachlichen Fächern, wo Mädchen oft sehr, sehr führend sind, hatten wir extrem guten Unterricht und waren wahnsinnig schnell. Und in dem, wo ich mich zum Beispiel auch sehr schwer getan habe, Naturwissenschaften, Bio, Chemie war überhaupt nicht meins, hatten wir einfach ja, mehr Zeit, um Dinge begreifen zu können, konnten aber auch schnell Fächer abwählen. Mhm. Das Tolle an dieser sehr progressiven Schule in Hannover war, dass es Projektarbeit schon in meiner Jugend gab, dass sehr viel präsentiert wurde und dass mein Direktor sagte, du hast eine Fähigkeit, dich sprachlich auszudrücken. Du hast eigentlich keine Angst, du bist ein Bühnenmensch. Und ja, wie wäre es, wenn wir dich mal in ein Rhetorikseminar schicken? Deswegen, das habe ich mit meinen Eltern besprochen, war 15 Jahre alt und hatte da mein erstes Rhetorikseminar mit sehr viel Älteren. Ich war dann die Jüngste und um mich herum waren auch schon Studenten und es war eine tolle Zeit.
Ich glaube, das könnte man auch mitnehmen, ne? Jetzt für heute. Ich finde, in Amerika wird das viel mehr gemacht, als es bei uns im deutschsprachigen Raum, dass man auf die Bühne gezerrt wird und auch mal Tipps bekommt, wie man präsentiert. Das braucht man ja fast überall, ne? Dass man seine Meinung durchsetzen kann
und artikulieren kann. Meinung durchsetzen, agieren, diskutieren, Diskurse führen, sich hinstellen und ja, es ausprobieren und wirklich Selbstvertrauen gewinnen. Das ist so wichtig.
Ich glaube, das müsste man schon viel früher machen mit den Kindern.
Ich finde, das fängt im Alter von 6 Jahren an. Ja, wir haben ein Projekt hier bei uns an der Turnhalle, wo wir mit Schülermanagerinnen und Managern arbeiten und die Jüngsten sind 15, die etwas älteren 20 bis 24 gewesen und auch da habe ich immer wieder mit jungen Frauen daran gearbeitet, dass sie auf die Bühne gehen, dass sie Selbstvertrauen haben, dass sie präsentieren können, dass sie einfach ohne Text, Vorlage, ohne Stichworte nicht ablesen, sondern einfach frei reden und gerne scheitern, immer wieder, nochmal.
Das gehört nämlich dazu, dass man halt auch scheitert.
Natürlich, dass man sich verhaspelt, dass man was vergisst, das ist total normal. Man muss einfach lernen, damit umzugehen.
Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich Übungssache, ne? Man kann das trainieren, sollte man trainieren. Ja, Sie haben selbst gesagt, Sie haben dann diesen Rhetorikkurs gemacht. Ich glaube, Sie wollten auch sonst auf der Bühne stehen, ne? Sie wollten doch mal
Sängerin werden. Das hat dann nicht geklappt. Ich habe einen Stimmschaden im Studium erlitten, weil ich tatsächlich komplett falsch mit falscher Technik gesungen habe. Das habe ich gut 2 Jahre nicht gemerkt. Dann war die Frage, was passiert? Also man hätte operieren können, aber dann hätte ich unter Umständen ein Leben lang heiser bleiben können und von daher war vollkommen klar, ich müsste wechseln und musste mir dann überlegen, was tue ich und habe eben zu dem Zeitpunkt gesagt, dann studiere ich Schulmusik zu Ende, möchte aber auf keinen Fall Lehrerin werden, das war für mich relativ klar, auch schon zu diesem Zeitpunkt und bin dann gewechselt und habe gesagt, als die Mauer in Berlin fiel, jetzt gibt es Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik Hans Eisler, also im ehemaligen Osten in Berlin.
Und das war ganz neu damals.
Okay. Das war ganz neu und war eine ganz, ganz spannende Zeit.
Also Sie haben sich da nicht unterkriegen lassen durch diesen Vorfall mit Ihrer Stimme, sondern haben dann weitergemacht.
Ja, ich bin durch eine schwere Krise gegangen, das ist klar. Wenn Sie das, was Sie ursprünglich mal machen wollten, nicht mehr tun können. Mein Entscheid war, wenn es auf der Bühne nicht geht, dann muss es hinter der Bühne optimal sein.
Hauptsache um die Bühne herum.
Die Bühne muss bleiben, ja.
Ja, was auch wichtig ist, glaube ich, auf dem Lebensweg, in der Jugend, aber auch später, ist so die Liebe und die Partnerschaft. Auf Freundschaften natürlich, aber ich glaube, man wird weiterkommen, wenn man richtig gestützt wird vom Partner, nicht wahr? Dann haben Sie da Glück gehabt.
Ja, ich bin der Meinung, ich habe großes Glück gehabt und ich habe spätes Glück gehabt. Also erst mit 30 habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und habe einen fantastischen Unterstützer, der zum einen mich so sein lässt, wie ich bin.
Also das war gerade da, als Sie diese Stelle bekommen haben damals, ne? Also gerade fiel das
auf
zusammen.
Auf der Stelle habe ich ihn kennengelernt und das ist
auf
also
der Stelle. Ah,
ja, sozusagen im kurz vor der Pressekonferenz. Ja, wir haben eine wunderbare Geschichte. Er wurde als der wichtigste Berater mir vorgestellt von meinem Vorgänger. Und ich habe mir damals gedacht, den behalte ich.
Ah, super.
Und danach entspann sich eine wunderbare Liebesgeschichte und die hält bis heute an.
Das heißt, Sie können auch zusammenarbeiten und er versteht
wir
dann auch, wenn Sie lange arbeiten.
Ja, wir haben beide sehr viel Verständnis für diese Branche, für langes, intensives Arbeiten und wir brennen beide für das, was wir tun. Ja. Und das halte ich für extrem wichtig, dass es kein Gefälle gibt.
Ja, dass man gleichberechtigt ist in der Beziehung, dass man sich füreinander interessiert und Verständnis hat und sich den richtigen Partner sucht, in dem Fall als Frau oder als Mann.
Ja, und auch durch Krisen gemeinsam geht. Ja. Auch das ist ja sehr, sehr wichtig.
Hatten Sie denn Mentoren oder Mentorinnen im Berufsleben?
Ja, ich hatte immer wieder Mentorinnen und Mentoren und tatsächlich mehr Männer als Frauen, interessanterweise, weil ich in dem Kontext einfach auch gar nicht so viele Frauen als Vorbilder finden konnte. Und heute versuche ich, einiges davon zurückzugeben.
Da kommen wir jetzt drauf. Wir gehen jetzt Richtung Alter. Und da haben Sie mal gesagt, je älter Sie werden, desto wichtiger wird es Ihnen auch, was zurückzugeben. Also wir gucken deswegen heute nicht nur, wie Sie das geschafft haben und auf Ihren Weg, sondern auch, was man anderen noch mitgeben kann. Dazu möchte ich aber ganz kurz noch schnell den Ist-Zustand erklären. Also die neue Studie, die ich vorhin schon mal angedroht habe, ganz am Anfang vom Gespräch. Und zwar ist es so, dass die Müller-Möhl Foundation, von der auch dieser Podcast finanziert wird, eine Studie beim Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Uni Bern in Auftrag gegeben hat. Und da ging es um die Führung eigentlich oder die Geschlechterverteilung der Führung in der Kulturbranche ganz allgemein. Und da kam raus, grob, dass nur 16% der kantonal geförderten Musikbetriebe von Frauen geleitet werden. Wichtig ist da nochmal zu betonen, dass die Turnhalle da nicht reinfällt, weil die Turnhalle wird ja städtisch gefördert. Ja, kantonal gefördert gibt es wirklich nur 16% der Musikbetriebe, die von Frauen geleitet werden. Das ist nicht viel. Nicht völlig überraschend, aber jetzt wichtig, schwarz auf weiß zu haben durch diese Studie ist, je größer eine Institution in der Kultur jetzt allgemein ist, nicht nur Musik, desto männlicher ist auch die Führung. Und je mehr Budget im Spiel ist, desto mehr Männer sind das dann auch. Also je größer das Team, desto mehr Männer führen das Team. Je mehr Budget wir haben, desto mehr Männer kontrollieren das Budget. Auffallend, und darum freue ich mich jetzt, dass wir hier zusammensitzen und darüber sprechen können, ist, die Musik ist wirklich das Sorgenkind der Kulturbranche. Also ob Pop oder Klassik, da schneidet die Musik in Sachen Geschlechterverhältnis sehr schlecht ab, am schlechtesten. Am besten, das ist auch noch interessant, ist die Balance in der visuellen Kunst. Und jetzt frage ich mich, was ist los in Ihrer Branche? Können Sie mir das erklären? Warum steht die Kunst so viel besser da?
Ich habe mich das auch gefragt, wie entsteht das Ganze eigentlich? Wenn ich jetzt aber schaue in unsere Branche, dann gibt es 2, 3 Momente, die unterschiedlich sind zur bildenden Kunst, glaube ich. Mhm. Wenn man in unseren Bereich will als Intendantin, in die letzten Führungspositionen ganz nach oben will, gibt es kaum jemanden, der nicht in der Musik sozialisiert worden ist oder vielleicht selber auf die Bühne wollte. Das heißt, sie fangen ihren Lebensweg im Alter zwischen 4 und 6 Jahren an. Nur ganz wenige sind vielleicht erst mit 10, 12 in so einem ausbildenden Verfahren, um tatsächlich vielleicht in die Profiwelt der Musik zu gehen. Das ist extrem früh. Mhm. Und das durchzuhalten, danach an der Hochschule auch wahrzunehmen, dass man weiter vorankommen kann, bedeutet ja auch, dass man über den Tellerrand die ganze Zeit weiter hinaus gucken muss. Und wann entstehen Lebenswegentscheidungen? Die entstehen zu Zeiten, wo die Frage, Sie haben mich nach Partnerschaften gefragt, natürlich geht es um die Frage, wann entstehen Familienbeziehungen, wann gründet jemand eine Familie, wie oft wechselt jemand, weil es Chancen gibt, beispielsweise eine Stadt, wie oft lebt jemand in einer Partnerschaft, die einfach erstmal aus Pendeln besteht. All diese Themen hängen da mit drin. Und in der Musik kommen noch 2 Aspekte hinzu. Neben dieser sehr, sehr frühen Festlegung auf diesen Bereich beziehungsweise auch der Schwierigkeit, später einzusteigen, gibt es für mich eine 2. These, dass tatsächlich die ganze musikalische Welt, speziell in der Klassik, für Pop kann ich das nicht wirklich sagen, aber da, wo es um die mächtigen Entscheidungen geht, auch der Plattenlabels, der Dirigenten, welche Intendanten auch in Rundfunkzusammenhängen sind denn wo tatsächlich auch nominiert worden, das ist eine extrem konservative Welt, wenn man jetzt erstmal schaut, wer sich wie voranarbeiten konnte, gewesen. Die wird aufgebrochen inzwischen. Inzwischen gibt es tatsächlich andere gesellschaftliche Momente, die damit hineinspielen. Aber wenn wir jetzt heute mal schauen, dann sind die letzten 20 Jahre in der bildenden Kunst unglaublich viele neue Dinge entstanden. Es ist leichter in der bildenden Kunst voranzukommen. Und ich glaube, das stimmt nicht jetzt unbedingt als Künstlerin oder Künstler. Aber ich denke, im Management von Institutionen, von Museen, von tatsächlich auch Galerien, in diesem ganzen Wesen, wo übrigens auch viel Geld im Spiel ist, da ist eine viel größere Durchlässigkeit als in unserer Branche, die sehr, sehr stark leistungsbezogen erst von der Musik dann ins Management guckt. Und es ist ein extrem großes Beziehungsnetzwerk, was man mitbringen muss, was international geprägt ist. Also die Anforderungen entstehen zu einem anderen Zeitpunkt und werden sich jetzt, ab jetzt würde ich sagen, der letzten 10 Jahre ändert sich das, weil alles durchlässiger wird, weil die digitale Welt mehr Zugang bietet, mehr Sichtbarkeit bietet.
Aber ist das so, das war mir nicht bewusst, dass man eigentlich von der Musik dann ins Management kommt? Also
das ist in den allermeisten so. Okay. Fällen.
So. Also das sind alles Frauen, Männer, die schon mit 4 anfangen, Musik zu machen oder 6 oder wie auch immer.
Ich würde sagen, wenn sie den Bezug dazu nicht haben, dann warum sollen sie dafür brennen? Es ist eine extrem herausfordernde Position. Sie müssen sehr, sehr viel beurteilen können, wenn sie damit nicht aufgewachsen sind. Ich bin der Meinung, schon im Studium ist es zu spät. Man kann sich das nicht antrainieren. Man weiß auch nicht, was es heißt, stundenlang zu üben. Das ist ein unglaublich disziplinierter Weg. Und diese Disziplin einerseits macht es möglich, dann in den größeren Positionen, finde ich, für Männer wie Frauen gleichsam zu reüssieren. Das ist aber in der bildenden Kunst aus meiner Warte zumindest in diesen jungen Jahren durchaus auch zum Teil anders oder weniger.
Jetzt sagen Sie, es bricht langsam auf durch die digitale Welt auch, dadurch, dass die Möglichkeiten größer werden. Können Sie das noch ein bisschen besser oder genauer erklären? Wie schaffen wir das noch weiterzumachen? Weil es sind ja doch nur 16% in der Führung.
Ja, um Prozente zu steigern, braucht es ja weiter nicht nur Vorbilder, sondern auch diejenigen, die jetzt Mitte 20 sind, die für sich entscheiden, ich habe Lust auf so einen Weg. Und diejenigen, die da Lust auf verspüren und sagen, ich traue mir das nicht nur zu, sondern ich will das. Es braucht einen Willen. Ja. Und manchmal braucht es jemanden, der einen dazu hinstupst. Also der ihr sagt, der jungen Frau, hier, du kannst das und du bist dafür prädestiniert. Ehrlich gesagt glaube ich bei den meisten, dass sie es spüren und wissen und irgendwann muss das mal bestätigt werden, dass jemand ihnen dieses Feedback auch gibt. Und mein Credo aktuell ist, dass ich in mehreren Studiengängen das auch anbiete und aber nur pro Jahr 1, maximal 2 nehme, Persönlichkeiten, denen ich als Mentorin dann einfach ein paar Monate oder 1 Jahr oder auch 2 Jahre verbunden bin, um ihnen klar zu machen, was könnten die nächsten Schritte sein. Dazu braucht es aber Menschen, die sagen, ich möchte das und ich möchte einfach im ersten Gespräch auch mal austesten, kann das was für mich sein? Mhm. Also die mehr einsteigen hinter die Kulisse dessen, was sie vermuten, was eine Führungskraft auf welchem Level auch immer macht. Es geht ja auch nicht darum, gleich Intendantin zu werden, sondern welches sind Schritte und was ist die nächste Entscheidung, die eine ist, die einen weiterbringen kann. Wo ist Scheitern gut? Ja, wo sind die Schuhe viel zu groß, wo ich manchmal sage, ja, spring rein, mach es jetzt, das Angebot kommt, nicht 5-mal ausprobieren und wenn es schief geht, wieder aufstehen, weitersuchen. Und das sozusagen anzutriggern und zu sagen, da gibt es Menschen, die sind da, die gehen mit dir auch durch die nächste Klippe. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das außerhalb von Familie und Freunden, Partnerschaften hat. Und dass man da tatsächlich sich Menschen gezielt sucht. Ich habe das dann später immer wieder auch getan und mache das auch heute noch. Dass ich
für sich selber? Oder?
Ja, natürlich. Ja. Dass ich mich mit Leuten treffe und sage, hier gibt's diese und jene Probleme. Und zwar one-to-one. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da weiter? Wo kann ich persönlich mich weiterentwickeln? Und das weiterzugeben, das ist lebenslanges Lernen.
Das heißt, jetzt als Tipp formuliert, junge Frauen, sucht euch oder Männer auch, sucht euch einen Mentor, eine Mentorin, guckt euch um.
Unbedingt.
Und schreibt die einfach an oder wie funktioniert
das? Schreibt die einfach an und die werden reagieren und wenn man...
Und dann muss man ein bisschen dranbleiben wahrscheinlich.
Dann muss man dranbleiben und dann muss man eben einfach auch zeigen, dass man will und dann ist das auch tatsächlich etwas, wo es ein Geben und Nehmen ist, wo ich der Meinung bin, es macht sehr viel Sinn, sich diejenigen zu suchen, die in der Praxis gerade sind. Es gibt ja sehr, sehr viele auch tolle Coaches. Ich will das überhaupt nicht in irgendeine Ecke kleiner reden. Das ist alles wichtig, sich Tools anzueignen. Aber für diejenigen, die das wollen, such dir doch erstmal ein Vorbild. Sprich das Vorbild an. Mhm. Und ich kenne eigentlich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen niemanden, der oder die kein Erstgespräch führen würde.
Wenigstens mal einen Kaffee zusammen trinken und das kann ja auch schon Auftrieb verleihen.
Mindestens einen Kaffee, ein Zoom, ein Teams, whatever. Das geht immer. Das dauert vielleicht ein bisschen, geht nicht übermorgen, aber und vor allen Dingen dranbleiben.
Und was kann die Person dann von Ihnen erwarten, wenn sie jetzt gewonnen hat als Mentorin?
Ja, also dann kann sie erwarten, dass wir Lebensstationen durchgehen, dass wir Fähigkeiten durchgehen, dass wir schauen, wo sind Stärken, die man sehr, sehr leicht auch stärken kann. Das ist erstmal noch wichtiger als Schwächen zu suchen oder diese auszubügeln, sondern erstmal gucken, wo ist jemand schon richtig gut? Wo kann ich noch besser werden? Und empowern.
Ja.
Ermutigen.
Sollten Frauen wahrscheinlich allgemein untereinander etwas mehr tun.
Auch untereinander, richtig.
Genau. Ja. Haben Sie denn ein gutes Netzwerk aus Frauen, wo Sie sich gegenseitig empowern?
Auch? Absolut.
Und unterstützen?
Absolut.
Was tun Sie denn noch, um die Frauen in der Turnhalle konkret zu fördern?
Ja, immer wieder zu suchen, wo gibt es neue Talente, wo gibt es Möglichkeiten und aber auch, wenn jemand sagt, ich möchte springen, dann auch dafür zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, da gibt es was, das wäre doch was. Und das ist ja oft gegen den eigenen Wunsch, dass man sich dann von wirklich herausragenden, tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennt, aber dass man einfach sagt, nein, das ist jetzt genau die Chance, die solltest du nehmen. Ja.
Und sonst noch konkret, also gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Teilzeitarbeit, es gibt ja so viele Dinge, die Frauen unterstützen können.
Es gibt Teilzeitarbeit, es gibt natürlich auch bei uns eine ganze Menge Möglichkeiten, Homeoffice zu machen, außerhalb der Konzerte, also alles, was man live hören muss, muss einfach muss passieren. Aber ich denke, es gibt großen Spielraum doch für gewisse Flexibilitäten. Und das sage ich denjenigen, die auch fragen, man braucht für sich selbst allerdings sehr, sehr viel Energie. Und jemand, der eben sagt, 100% reicht, das stimmt halt nicht, um in Führungspositionen zu kommen. Reicht nicht. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Und das heißt aber nicht, dass man zwischendurch sicherlich auch Teilzeit arbeiten kann. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Sondern es ist eine Frage des Gesamtenergiehaushaltes. Wie viel will ich investieren? Wie viel nicht nur traue ich mir zu, sondern auch die Umgebung? Mhm. Wie wirke ich da? Und wie werde ich eigentlich gefunden? Und man wird nur gefunden, wenn man sich meldet und wenn man präsent ist und wenn man sagt, ich will. Und das ist mit den heutigen Möglichkeiten der Kommunikation viel, viel einfacher als noch vor 15 Jahren.
Also es kommt ein bisschen auf den Energiehaushalt an, aber dann gibt es ja noch Kinder und da könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein Problem ist, wenn man abends viel unterwegs ist, viel reisen muss. Haben Sie da eine Lösung?
Ich habe keine Lösung. Ich kann nur sagen, es ist, glaube ich, eine Frage nach wie vor des Umfeldes, der Organisation und der Bereitschaften. Und ich gebe Ihnen recht, es gibt nicht viele, die das alles gut koordinieren können. Ohne Umfeld, glaube ich, wird das ganz, ganz schwierig. Ich kenne aber einige, auch in meinem Umfeld, von Kolleginnen, die das aus meiner Sicht hervorragend meistern. Natürlich gibt es da Aufs und Abs und gibt es sicherlich auch Krisen. Aber das Entscheidende ist ein Umfeld, ist ein Verständnis in jede Richtung. Hm. Mal in dem einen Bereich präsenter zu sein, mal in dem anderen. Aber es ist, glaube ich, am Schluss schon auch eine Entscheidung, wie viel Verantwortung möchte ich für etwas in einer Aufgabe übernehmen. Und das, was wir machen, ist einfach kein Job. Das ist eine Form von Berufung. Und entweder die habe ich und die will ich ausleben und ich finde die Chancen dafür, das auch umzusetzen und gestalten zu wollen, dann sind die Chancen sehr viel größer, das auch in andere Bereiche übertragen zu können.
Kriegen Sie da aber ab und zu was mit, dass die Mütter Probleme haben, ihre Kinder unterzubringen oder läuft das gut?
Natürlich, ja, meistens läuft es gut, aber natürlich gibt es viel Force Majeure und jeder Tag ist anders. Entscheidend ist doch, dass das, was man miteinander vereinbart hat, zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen, dann wird eben Text später geschrieben, nachts geschrieben. Also die Frage ist, kriegt man einen bestimmten zeitlichen Aufwand und bestimmte Deadlines hin. Und mir ist eigentlich in vielerlei Hinsicht, gerade bei Dingen, die vielleicht nicht nur mit Präsenz zu tun haben, ist mir eigentlich egal, wann die Arbeit gemacht wird. Es ist eine Frage dann der Eigenorganisation. Mhm. Und nochmal, auch nicht jede muss in eine führende Rolle kommen. Ja, also das ist nicht mein Tun. Aber das, was ich jetzt weitergeben möchte, ist, ich suche ganz gezielt nach diesen Persönlichkeiten, die das haben, die es vielleicht nicht immer wissen und die unter Umständen auch noch nicht genug ermutigt worden sind.
Aber kann man diese Frauen, die es eigentlich wollen, aber vielleicht aus dem Ausland kommen, keine Großeltern hier, oder Männer auch, ich rede ja nicht nur von Frauen, auch Männer haben Kinder, die sich um die sich kümmern müssen, die dann nicht dieses Umfeld haben, die hier neu herkommen, keine Familie haben oder alte Eltern oder so. Kann man die noch mehr unterstützen? Also vielleicht durch Nachtkitas, durch Babygeld für Nannies oder so?
Also sicherlich gibt es eine ganze Menge an Unterstützung und es ist hier vor Ort in Zürich jetzt mal ganz speziell sicherlich schwieriger als in manchen anderen Ländern. Das nehme ich persönlich wahr. In Frankreich ist es gar kein Thema, ist aber eine andere gewachsene Struktur und ist eben auch eine Herangehensweise, wo das Arbeiten von vielen Frauen in unterschiedlichsten Funktionen und Positionen bis in jede Ebene hinein als selbstverständlicher gilt. Mhm. Und da ist hier sicherlich noch einiges zu tun, aber es fängt, glaube ich, im Kopf an. Es fängt im Mindset an und es fängt in der Frage an, wie jemand aufwächst und wie man Menschen jung unterstützt, grundsätzlich unterstützt. Wenn man von außen später herkommt, ja, dann hat man ja aber auch schon ein Leben an anderen Orten geführt. Mhm. Und ich glaube, man muss lernen, mit sich selbst gut umzugehen, sich selbst zu kennen, sich selbst sein Zeit- und Energiemanagement für sich selbst anzuschauen. Und das ist etwas, was auch, finde ich, sehr spät oder oft zu spät angeschaut wird. Mhm. Und da haben Musikerinnen und Musiker einen großen Vorteil, sage ich immer, weil wir von klein auf eben mit dieser Disziplin, mit dieser Ausbildung, das ist bei Sportlerinnen oder Sportlern auch genauso. Ja, also alle diese Disziplinen, wo man dranbleiben muss, um etwas zu erreichen, wo die berühmten 10.000 Stunden, die man etwas macht, damit man erfolgreicher werden kann, eine Rolle spielen. Das ist etwas, da hat man durchaus, wenn man durch so eine Schule gegangen ist, einen großen Vorteil.
Da kann man sich dann selber organisieren oder besser selber organisieren. Was halten Sie von Quoten? Ich glaube, Sie haben da ein bisschen Ihre Meinung angepasst, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, Sie waren mal ganz dagegen und
ja,
jetzt sind Sie so halb dagegen.
Ich war seit sehr, sehr vielen Jahren total gegen Quoten. Ich bin für Quoten in Juries, ich bin für Quoten in Auswahlverfahren dahingehend, dass man, finde ich, immer versuchen sollte, paritätisch in Auswahlkommissionen möglichst arbeiten zu können, so diejenigen vorhanden sind, die es dann auch machen. Ich bin für Quoten bei diesen Themen, aber nicht bei Besetzung. Am Schluss muss die beste Person, und da ist es mir vollkommen egal, welches Geschlecht, sich durchsetzen können. Und dann finde ich extrem wichtig, dass die Gremien, die dort entscheiden, tatsächlich sich da annähern oder auch in Hochschulen, Hochschulräte beispielsweise, da am Anfang mit Quoten zu arbeiten, um sich dem anzunähern, finde ich gut und auch richtig. Manche haben das inzwischen geschafft, dass es tatsächlich diese paritätischen Besetzungen gibt. Und eben angesichts einer Rolle rückwärts auch in sehr viel konservativere Kreise, Aktivitäten, politische Welt lang, finde ich es nach wie vor wichtig, dass diese Gremien so eine Funktion haben. Und dass wir als Frauen diesbezüglich sehr stark einfach darauf achten, dass es Möglichkeiten gibt. Und dass, wenn wir jemanden kennen, eine Person, die übergangen wurde, und das gilt dann für Männer und Frauen, dass man einfach diesen Tellerrand immer, diesen Blick über den Tellerrand hat und immer sucht. Und das ist eigentlich eine Aufgabe an uns alle, die recht weit gekommen sind oder die einfach im Moment in guten Positionen sind, dass wir selber suchen müssen und diese Suche nicht aufgeben. Und diejenigen, die wir finden, dann auch begleiten und tatsächlich unterstützen.
Jetzt gibt es ja das Beispiel Basel-Stadt. Da wurde ja die Geschlechterquote 2014 für staatsnahe Betriebe eingeführt. Mit ganz viel Erfolg eigentlich. Also da hat sich dann relativ schnell ein gutes Gleichgewicht eingependelt. Da kann man sagen, das spricht doch eigentlich dafür, es doch zu wagen. Weil dann kommen die talentierten Frauen dann schon.
Das kann sein, dass es auf vielen Ebenen dann super funktioniert. Ich glaube, in der Spitze ist es mit Quote nicht getan.
Also da heißt es dann wirklich Eigenverantwortung der Führungskräfte, dass sie immer mitdenken, dass Frauen auch mit nach oben gezogen werden sollte, wenn jemand übergangen wurde. Also, aber was ist denn, wenn jetzt die Leitung aus Männern besteht, die da gar keinen Wert
drauf
legt?
Ja, dann muss sie sich melden und sagen, ich bin auch noch da. Also der Kampf grundsätzlich, die Sichtbarkeit, das Gehörtwerden, ich möchte weiter, ich möchte aber auch genau dasselbe können. Das heißt, dass die Ausbildung wichtig ist, dass das Selbstvertrauen wichtig ist, aber in solchen Fällen, wo man nicht berücksichtigt wird, auch in größeren Kontexten, dann wirklich seine Stimme zu erheben. Ja. Das kann jede und jeder. Und das ist das, wo ich eben appelliere und sage, man hat selber auch eine ganze Menge in der Hand, wie weit man kommt und man muss sich ein gutes Netzwerk früh schaffen. Heißt aber auch ein Netzwerk zu pflegen und eben tiefer einsteigen zu wollen, sich um Menschen zu kümmern, ist nichts Oberflächliches und hat auch mit Zeit und mit Energie, ja, die man da reingibt, zu tun. Aber das, finde ich, steht jeder von uns an und ist unsere Verantwortung. Also ich spüre die persönlich sehr und ich denke auch, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, auch Männer, aber vor allen Dingen die Frauen, die sehr klar sagen, ich habe diesen Weg gemacht, der war vielleicht nicht immer einfach. Ich möchte, dass es ein bisschen einfacher wird, aber manche Steine hat man auf dem Weg in führende Positionen auch nach wie vor und die muss man überwinden wollen. Und da gibt es Rückschläge und das ist auch ganz normal. Das geht auch jeder von uns so, was am Schluss aussieht wie so eine Perlenkette. Dazwischen gibt es harte Momente und auch Zweifel und auch Situationen, die nicht gut laufen.
Ja, Sie sind natürlich jetzt sehr reflektiert und bei Ihnen in der Leitung wahrscheinlich wird öfter über dieses Thema auch gesprochen. Es ist dabei, man denkt es mit. Ich stelle fest, dass es aber auch eine gewisse Überdrüssigkeit gibt, wenn es um Genderfragen geht. Es gibt auch eine regelrechte Abwehrhaltung, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika guckt, da ist es ganz deutlich gegen diese Wokeness. Nicht nur in Amerika, ist auch bei uns so. Es betrifft jetzt nicht nur Frauen, aber auch. Wie kann man es schaffen, dass dieses Thema weiterhin wichtig bleibt und im Kopf von den Menschen bleibt, ohne zu nerven, ohne dass die Leute sich abwenden und vielleicht sogar in die andere Richtung gehen? Haben Sie kreative Vorschläge?
Ja, nicht so viel drüber reden, sondern machen, diejenigen wirklich fördern und einfach zeigen, dass es geht und sich total professionell verhalten in jede Richtung.
Männer und Frauen wahrscheinlich.
Männer und Frauen. Es geht um Professionalität, es geht um Respekt. Aber ich glaube, dieses darüber reden und alles ist möglich und irgendwie und so ein bisschen Kuschel-Kuschel ist das halt nicht. Und in dem Augenblick, wo wir darüber reden, dass Menschen weiterkommen wollen, das gilt für jeden Bereich. Da braucht es den Willen zu gestalten, da braucht es den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Und darüber kann man nicht reden. Und das ist auch nicht verhandelbar. Das ist eine Grundtendenz. Und das ist eine Befindlichkeit, die jemand mitbringen und haben muss oder lernen möchte. Das ist in jeder Phase des Lebens so. Und wenn diese Gegebenheiten nicht gegeben sind, dann brauchen wir nicht über vielleicht und da sind zu wenige. Aus meiner Perspektive gibt es auch eine ganze Menge Menschen, die einfach diese Verantwortung nicht tragen wollen und die nicht die schwierigen Entscheide fällen wollen. Dann ist das okay und dann ist dieser Weg aber auch nicht möglich. Und deswegen ist dieses, wenn man oberflächlich über Zahlen redet, natürlich hören wir hier Ergebnisse und die Ergebnisse sind nicht gut. Das Ändern geht nur mit Vorleben und mit junge Menschen animieren, aber auch ältere animieren. Achtung! Du lebst jetzt, du hast es in der Hand, ich fördere dich, ich mache mit, ich helfe dir. Und diese Hilfe muss aber auch, wenn es möglich ist, gewollt sein und dann ist man ein gutes Tandem und kann da ziemlich weit kommen.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wir müssen uns in diese Competition reingeben, vor allem auch die Frauen, so ist es nun mal, man darf sich davor nicht drücken, auch nicht vielleicht auf den Start verlassen, also nicht
gar
sagen,
nicht.
Hey, es braucht die Kitas, bevor ich da überhaupt mal anfangen kann, irgendwas zu machen. Ich brauche irgendwie andere Rahmenbedingungen, sondern man muss selber gucken, das ist Ihre Meinung, also Leidenschaft zeigen, vorangehen, andere Frauen mitziehen, erkennen, sich Mentorinnen suchen, selber vorwärts wursteln, oder?
Ja.
Das ist das. Gehen wir mal einen Schritt zurück und reden nochmal über den Beruf selber, den Sie jetzt ausführen. Für alle, die sich nicht so auskennen, was machen Sie den ganzen Tag als Intendantin? Was sind Ihre Aufgaben? Also bestimmen Sie schlussendlich, was wir dann zu hören bekommen im Konzertsaal?
Ja, also als Intendantin einer solchen großen Institution, Tonhalle Gesellschaft Zürich, ist die Dachorganisation. Die hat eine Organisationsstruktur, hat einen Chefdirigenten, Music Director mit Paavo Järvi. Wir haben das wichtigste Sinfonieorchester der Schweiz, das Spitzenorchester aus der Schweiz, das Tonhallenorchester Zürich mit 104 Musikerinnen und Musikern. Und wir haben im Management-Team aktuell 55 Personen. Also roundabout 160 feste Personen arbeiten bei uns. Ein Teil ist das Orchester. Dieses wird von uns bespielt, also das heißt, wir programmieren alle Konzerte des Tonhallenorchesters Zürich, in der Schweiz und auch auf Tournee. Also es ist die künstlerische Planung, es ist das Absichern, dass wir insgesamt finanziell gut dastehen. Es ist sehr viel, logischerweise, Akquise von Drittmitteln, damit wir in der Finanzierungsstruktur gut vorankommen.
Was machen Sie am liebsten in Ihrem Job?
Die liebste Aufgabe ist die Planung von Inhalten, mir vorzustellen, wie wirkt ein dramaturgischer Zusammenhang später auf einer Bühne, mit den Künstlerinnen und Künstlern darüber zu sprechen, Programme zu erarbeiten und dann natürlich zu ernten. Zu ernten heißt am Abend oder auch auf Tournee, wie jetzt gerade waren wir auf Europa-Tournee, abends im Konzertsaal zu sitzen und das Ergebnis an dem Abend, was live über die Bühne kommt, zu hören, die Energie zu spüren und die Begeisterung sowohl auf der Bühne, aber auch im Saal beim Publikum zu erleben und das auch zu reflektieren, denn das ist jeden Abend anders.
Ist das jeden Abend anders? Mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass Sie 2017 zum Beispiel mal ein Orchester, das nur aus Frauen bestand, aus Afghanistan bei sich hatten. Das hat mich fasziniert und ich wundere mich, weil Sie sind dann 2014 in die Tonhalle gekommen, 2017, dann haben Sie die Frauen eingeladen aus Afghanistan. Wie kamen Sie darauf?
Das war ehrlich gesagt ein Zufall. Es ist ein wahnsinnig interessantes Angebot und es ist natürlich auch etwas, was zeigt, dass in einem Land wie Afghanistan, wo eigentlich Frauen die klassische Musik spielen, also Gesang schon eher, aber dann auch öffentlich auf eine Bühne gehen und dann sogar auf Tournee gehen. Das war etwas extrem Seltenes, zu dem Zeitpunkt Mögliches, muss ich sagen, unter auch politischen Bedingungen und das kippte dann sehr.
Das ist jetzt nicht mehr möglich,
schnell.
Dieses Orchester gibt es nicht mehr. Nicht wahr?
Das Orchester gibt es nicht mehr, als dann der Regimewechsel kam und tatsächlich sich alle Zeiten verändert haben, war das absolut überhaupt nicht mehr möglich. Und das Orchester, die Menschen, muss man sagen, haben sich in alle Winde zerstreut. Aktuell habe ich zu niemandem mehr Kontakt, aber vielleicht lässt sich das auch wieder ändern.
Wie waren denn diese Frauen so, als sie hierher kamen? Also können Sie da ein bisschen
fantastische
erzählen?
Frauen, selbstsicher, tolle Frauen, sahen unglaublich gut aus, begabt. Also ja, sie waren stolz auf das, was sie machen konnten und waren sehr froh, bei uns zu sein.
Und wie haben die auf Sie reagiert, Sie als Chefin?
Das war ganz normal. Das war total normal, dass wir gehören eigentlich dann in innerer Verbindung sofort zusammen.
Vielleicht hilft da auch die Musik dann, diese Brücke zu bauen. In der Pressemitteilung stand dann damals, Musik kann einen Beitrag leisten zu einer friedlichen Zivilgesellschaft. Haben Sie das Gefühl, das hat auch ein bisschen beigetragen, etwas zu bewirken damals, dass Sie eingeladen wurden?
Also es war sicherlich eine ganz, ganz positive Zeit und Erfahrung für das Orchester selbst, aber auch für uns auch. Und es war in Kairos, ja. Es war ein günstiger Zeitpunkt.
Ja.
Und man sieht, wie schnell das kippt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn so etwas möglich ist, es zu tun.
Vielleicht kann die Musik auch bei uns noch weiter Dinge anstoßen und die Geschlechtergerechtigkeit weiter vorantreiben. Sie wählen ja gezielt Dirigentinnen, Solistinnen, Komponistinnen aus für Ihr Programm. Was denken Sie, können Sie damit bewirken? Was bringt so ein ausgeglichenes Line-up?
Also zum einen ist es erstmal so, ich wähle ausschließlich nach Qualität mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die
also gar
auch
nicht
in
nach
der
dem
Planung
Geschlecht. Sie gucken nicht, jetzt
ich gucke
bräuchte es ein paar Frauen.
Erstmal überhaupt nicht nach dem Geschlecht. Wenn wir aber jetzt schauen, welche Dirigenten oder Dirigentinnen debütieren beispielsweise beim Turnerorchester Zürich, dann schauen wir sehr genau hin, wer könnte das sein. Und da ist es tatsächlich so, dass seit ein paar Jahren es natürlich interessant ist, sich den Frauen nicht nur zu nähern, sondern ganz genau zu schauen. Da kommen viele, viele sehr gute nach. Seit ungefähr 10 Jahren ist das Spektrum sehr erweitert und durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeit, in den Medien ja auch permanent präsent sein zu können, hat sich das Bild verändert und es ist eben möglich, die alle auch zu finden, sie zu treffen und sie einfacher auch zu kontaktieren. Letztendlich geht es aber dann wiederum wirklich um Qualität und es ist auch wichtig für unser Orchester zu wissen, dass nach Qualitätsmaßnahmen erstmal Möglichkeiten, Qualitätskriterien ausgewählt wird, dass sich sie oder er, das gilt für beide Geschlechter, vor einem Orchester beim Debüt beweisen können muss, das ist sowieso ganz klar. Und dass es da auch eine Feedbackkultur seitens des Orchesters gibt, wie die Person dann empfunden wurde, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Jetzt ist es ja so, dass wir alle leider, oder die allermeisten haben ja Vorurteile im Kopf. Ne? Auch wenn man sich vielleicht vornimmt, man möchte gerecht sein, es geht nur um Qualität, stellt man vielleicht dann doch eher mal den Mann ein. Also das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Studien zeigen das und es gab dann so Experimente, dass man mit einem Vorhang gearbeitet hat und die Musikerinnen und Musiker eigentlich anonym spielen hat lassen und dann auf einmal waren mehr Frauen im Orchester. Machen Sie solche Dinge auch bei sich?
Ja, wir haben in der ersten Runde auch einen Vorhang. Das ist
wirklich?
So, bis heute.
Seit wann haben Sie das?
Schon immer.
Ah, Okay, das ist fortschrittlich.
Also der, soweit ich denken kann, gibt es den Vorhang. Und damit diese erste Runde wirklich ganz, ganz neutral, also rein auf Qualität gehört wird, komplett weg von Äußerem, ist das aus meiner Sicht immer noch eine gute Möglichkeit. Mhm. Es hat sicherlich dazu beigetragen, den Anteil zu erhöhen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, es studieren sehr, sehr viele Frauen in der ganzen Welt im Bereich der klassischen Musik. Und deswegen und weil sich die Qualität auch in vielen, vielen Ländern sehr erhöht hat, werden es auch mehr Frauen, die einfach in diese Position kommen. Wenn Sie bei uns aktuell schauen, dann haben wir in etwa 2/3 Männer, 1/3 Frauen im Orchester. Und wenn wir ins Management schauen, ist es genau umgekehrt. 2/3 Frauen, 1/3 Männer in Richtung Management von Tonal und Tonal Orchester Zürich. Also das sind im Moment die Verhältnisse. Das ist eine Momentaufnahme, weil die sich mit jeder Einstellung prozentual ja auch in die eine oder andere Richtung wieder verändern kann.
Kommen wir nochmal zurück zum Programm selber. Wie wirkt sich das denn aus, wenn man so ein diverses Programm hat oder irgendwie Musikerinnen oder Dirigentinnen auf der Bühne? Merken Sie da was beim Verkauf? Also kommen dann weniger Leute, mehr Leute am Abend in die Vorstellung, je nachdem, ob da mehr Frauen auf der Bühne stehen oder macht das gar keinen Unterschied?
Also ich denke, man muss differenzieren. Das eine ist, wir haben fantastische Solistinnen, da sind die Frauen wie Männer ganz weit vorne. Und gerade bei den großen Solistinnen gibt es phänomenale Frauen, die auch sehr bekannt sind. Und wenn diese Namen in der Tonhalle Zürich spielen, dann ist das überhaupt keine Frage, dort auch sehr, sehr gute Auslastungen zu erreichen. Mhm. Wenn es um Debüts geht, dann ist es bei Frauen wie Männern gleichsam nicht so einfach. Es ist immer die Frage, was kennt ein Publikum schon? Mhm. Und unser Ziel, dass wir Vertrauen so weit ausschöpfen wollen, dass wir sagen, alles, was wir anbieten, hat höchstes Niveau. Und es gibt immer sehr gute Gründe und Kriterien, warum wir jemanden eingeladen haben. Also das wirkt sich inzwischen sehr, sehr positiv aus. Und auch bei Namen, sowohl bei Komponistinnen wie Komponisten, aber auch bei den Interpretinnen und Interpreten sind auch diejenigen, die man noch nicht so gut kennt, wirklich gut ausgelastet. Trotzdem muss ich sagen, beim Starkult würde ich immer noch sagen, bei den Solistinnen und Solisten sind sehr, sehr viele Frauen sehr weit vorne. Auch tatsächlich in der ganzen Frage, wie sie sich auch selbst vermarkten, zum Teil sehr viel effektiver und durchaus geschulter als manche Männer. Und bei den Dirigentinnen und Dirigenten ist es so, dass wir auch jetzt eine Riege von Dirigentinnen haben, die sehr präsent sind und sehr, sehr gut performen. Aber dort im Dirigentenberuf dominieren ganz klar aktuell Männer.
Wie ist es denn eigentlich mit der Medienberichterstattung? Merken Sie da einen Unterschied, ob jetzt eine Frau kritisiert wird oder ein Mann nach einer Vorstellung, nach einem Programm?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn Kritikerinnen und Kritiker inzwischen in Konzerte gehen, ist das eine ausgeglichene Berichterstattung, die sich auf das bezieht, was jemand hört, erlebt, sieht und nicht, wie sieht sie aus oder er aus beim Dirigenten. Natürlich gibt es manchmal auch dahingehend Hinweise und es wird Äußeres beschrieben zum zu Beginn vielleicht einer Berichterstattung. Aber ich finde schon, wenn man insgesamt in die Berichterstattung schaut, dann geht es doch mehr um die Sache.
Es gibt ja immer wieder so unsagbare Zitate von irgendwelchen Männern, die sagen, ja, wenn man jetzt mehr Frauen ins Orchester holt oder als Dirigentin eine schöne Frau vorne stehen hat, dann ist das Orchester abgelenkt, das doch mehrheitlich aus Männern vielleicht besteht. Merken Sie da was in der Qualität, wenn die Orchester gemischt sind, dass die auf einmal, ich weiß nicht, schlechter spielen oder unaufmerksam werden?
Also für das Orchester kann ich ganz klar sagen, das stimmt überhaupt gar nicht. Ein Orchester besteht aus hochprofessionellen Frauen wie Männern und eine gute Durchmischung sorgt für ein gutes Klima, für eine gute Atmosphäre, ist ein Abbild von den besten Musikerinnen und Musikern, die wir in unserer Gesellschaft finden können. Wir haben 22 Nationen aktuell in unserem Orchester.
Wahnsinn.
Und auch das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Phänomen und es ist ein Organismus, der eine Brücke baut in ganz viele Welten. Und wir sind eben ein Beispiel, wie sehr viele Nationen, die vielleicht aktuell in der weltpolitischen Lage Schwierigkeiten haben, miteinander umzugehen, es auf der Bühne schaffen, im Sinne der Musik, geleitet von einem Dirigenten oder Dirigenten, zusammen für eine Interpretation auch einzustehen.
Kann ein Komponist eigentlich von seinem Werk getrennt werden? Oder ab wann kann man das dann? Manchmal müssen vielleicht viele Jahre vergehen, bis man das kann. Also wenn jemand extrem frauenfeindlich war oder herablassend gegenüber Frauen, Komponist, kann man diese Stücke dann ohne Bedenken spielen? Also überlegen Sie sich das manchmal oder gar nicht?
Man kann diesen Kontext schildern. Aber in der Programmauswahl spielt das zunächst erstmal, wenn wir über das 19. oder 18. Jahrhundert reden, vielleicht nicht die ganz große Rolle, sondern da geht es dann eher darum, finden wir in bestimmten Bereichen, wo wir auch beispielsweise unsere Musikerinnen und Musikern fragen, könnt ihr Komponistinnen finden, die ihr neu wieder auch aufs Programm heben wollt, zum Beispiel in kammermusikalischen Reihen, die wir auch veranstalten gemeinsam, dann geht es auch da wiederum darum zu schauen, wie qualitativ gut sind diese Werke, was ist vielleicht zu Unrecht verschüttet worden, wer hat zu dieser Zeit eben nicht kommunizieren können, weil es ganz, ganz andere Zeiten waren. Aber letztendlich kann man Werk und Komponist sicherlich voneinander dahingehend nicht trennen. Da gebe ich Ihnen einerseits recht, man muss die guten Geschichten darum, glaube ich, schon erzählen. Man muss auch den zeitlichen Kontext berücksichtigen. Unter welchen Bedingungen sind Werke entstanden? Wie waren sie überhaupt überlebensfähig? Diesen Vorteil, dass wir heute über 400 Jahre Musikgeschichte per Klick ja permanent hören können und eben eigentlich alles, was irgendwo eingespielt ist oder als Notenmaterial schon digitalisiert vorhanden ist oder noch in Papierform, das ist ja ein Privileg, was in diesen Zeiten und wenn wir auf meine eigene Zeit zurückschauen, noch nicht mal zu Beginn meiner Intendanzzeit 1998 verfügbar war. Wir sind heute ein GPS, was durch die Musikgeschichte führt, unter bestimmten Aspekten.
Aber wie machen Sie das dann konkret? Also ich habe gesehen, auf der Tonhalle-Website kann man die Podcasts hören zu jedem Programm. Es gibt einen Blog, wo man viele Artikel findet. Sie sind viel in den Medien. Oder was machen Sie noch alles, um zu informieren?
Ja, wir versuchen tatsächlich die wichtigsten Geschichten, einerseits die aus dem Orchester selbst herauskommen, die unsere Musikerinnen und Musiker selbst erzählen können. Wir wollen Nahbarkeit. Also es gibt auch noch ein sehr wunderbar gestaltetes und umfangreiches Magazin im Printbereich. Jedes Werk, jede Komponistin, jeder Interpret, jede Interpretin hat ja Geschichten zu erzählen. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Bedingungen und aber auch die Ziele, die eigenen Emotionen, die da dran hingen, als Werke entstanden sind und aber auch mit dem Feedback von heute in einen Kontext zu setzen. Und das sind eigentlich Zeitreisen, die wir machen.
Gibt es denn Zeitreisen speziell für Frauen? Also merken Sie, was Frauen besonders interessiert im Publikum?
Diese Frage habe ich mir ganz ehrlich noch nie gestellt in Bezug auf ein Konzert. Aber ich würde sagen, dass sicherlich ganz oft Frauen den Ausschlag geben, ob und wer aus einer Familie oder mit Freunden, Freundinnen ins Konzert geht.
Also die Frauen, die verschenken die Konzertkarten und
vielleicht buchen. Vielleicht verschenken Frauen die Konzertkarten, machen eher die zeitlichen Pläne und sagen, komm, da gehen wir doch jetzt mal wieder hin. Also insofern ist es schon wichtig, mit dem, was wir tun, Frauen wie Männer zu erreichen.
Jetzt waren wir gerade so schön bei den Entscheidungen, wer zu Hause die Hosen vielleicht anhat oder die Entscheidungen trifft. Ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über Ihr Chefinnensein sprechen. Denken Sie, als Frau muss man anders Chef sein als Mann? Also glauben Sie, Sie sind autoritärer als ein Mann und müssen sich stärker durchsetzen?
Also ich habe immer davon profitiert, dass ich am Anfang als Überraschung gehandelt wurde, als ich begonnen habe. Dann habe ich in der Selbstbeobachtung und immer wieder auch übrigens mit Mentoren auch reflektiert, welche Wirkung hat was, was ich nach wie vor für sehr, sehr wichtig halte. Ich glaube nicht, dass man autoritärer sein muss. Man muss einfach klar sein.
Ob Mann oder Frau einfach.
Das gilt für beide.
Ja.
Für alle. Für alle.
Reden wir noch über die Musik. Ganz kurz zum Schluss. Ihr Traumkonzert, was Sie unbedingt noch organisieren möchten, hören möchten bei sich in der Tonhalle. Das Konzert der Zukunft.
Das Konzert der Zukunft. Mein Traum ist nur noch ein Datum anzugeben und eine Uhrzeit und das Publikum kommt, es ist ausverkauft und weiß überhaupt nicht, was programmiert worden ist. Das ist von außen gesehen mein Traum.
Ein Überraschungskonzert.
Ein Überraschungskonzert. Und von innen gesehen all das zu programmieren, wo man sagen kann, das ist wirklich Musik aus den letzten zwei Jahrhunderten bis in die heutige Zeit, die aneinandergereiht sollte man irgendwann gehört haben. Und davon eine ganze Serie. Das ist mein absoluter Traum. Mhm. Da sind wir in mancher Hinsicht schon ganz gut auf dem Weg, aber es gibt natürlich noch keine Serie, wo einfach derzeit nicht steht, was passiert. Aber das ist mein ganz großer Traum.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Für das Gespräch, war sehr, sehr spannend.
Wie lange haben wir jetzt?
Jetzt haben wir eine Stunde geschafft.
Stunde? Flog ja so durch.